Ich werde mich vorwiegend in den nächsten 15 Minuten mit onkologischen Notfällen, die durch Mediastinaltumoren bedingt sind, beschäftigen. Suche gerade weiter zu klicken. Ja, Georg hat das schon angesprochen. Das ist ein Slide, dass die Überlebensraten für die verschiedenen Krebserkrankungen über ganz Europa darlegt, nach 1, 3 und 5 Jahren. Und Sie können sehr schön sehen, dass wir, so wie Georg schon angesprochen hat, bei manchen Erkrankungen schon die 90%, bei einigen 80%, bei anderen 70% überschreiten. Und deswegen ist es, so wie schon angesprochen, ganz wesentlich, sich nicht mehr nur mit der Rezidivreduktion zu beschäftigen, sondern auch mit Themen wie Spätfolgen, aber auch wirklich einer nahezu hundertprozentigen Vermeidung von fatalen Notfällen bei Diagnose oder unter laufender Therapie. Was ist ein onkologischer Notfall? Es handelt sich dabei um eine klinisch lebensbedrohliche Situation, die bedingt ist entweder direkt oder indirekt durch die Krebserkrankung selbst oder durch die Behandlung der Krebserkrankung. Und es ist ganz, ganz wesentlich, diesen Notfall so früh als möglich zu erkennen, so schnell als möglich zu intervenieren, um bleibende Schäden, aber natürlich insbesondere auch tödliche Ausgänge zu vermeiden. Prinzipiell unterscheiden wir zwischen krankheitsbedingten und therapieassoziierten onkologischen Notfällen. Hier sehen Sie die Liste der krankheitsbedingten onkologischen Notfälle. Und es werden dann auch noch die Kollegen, die danach kommen, nach mir auf einige dieser Themen eingehen. Und natürlich ein besonderer wichtiger Notfall ist die respiratorische Beeinträchtigung durch Mediastinaltumoren, die Invagination. Walter Friesenbichler wird darüber sprechen. Der erhöhte Hirndruck, die Rückenmarkskompression. Ich denke, Professor Assisi wird darüber sprechen. Und natürlich auch Situationen, die durch eine Hyperleukozytose oder Gerinnungsstörungen initial bedingt sein können. Und Fiona Breuer wird darüber reden. Wir haben aber auch die therapieassoziierten Notfälle. Dazu gehört insbesondere das Tumoralyse-Syndrom, das zwar auch spontan krankheitsbedingt initial bestehen kann, aber insbesondere bei Start der Therapie auftritt. Zu diesen therapieassoziierten Notfällen gehört natürlich auch die febrile Neutropenie und der septische Schock, zerebrovaskuläre Events, Krampfanfälle und natürlich das Multiorganversagen, das am Ende verschiedener Probleme, insbesondere Infektionen, stehen kann. Wenn man sich über onkologische lebensbedrohliche Notfälle unterhält, ist man sehr schnell auch bei den sogenannten SAEs, den Serious Adverse Events, die wir in allen unseren Phase 1, 2, 3 Studien europaweit erfassen müssen. Und hier gibt es eine Definition, die hier aufgelistet ist. Und ein Kriterium ist lebensbedrohlich. Und mir war es nochmal wichtig, anzumerken, was heißt SAE lebensbedrohlich? Das bedeutet nicht, dass eine Situation auftritt, in der ein Patient, sollte er sich weiter verschlechtern, in eine lebensbedrohliche Situation zu kommen, oder wenn das Ereignis schwerwiegender wäre, dann wäre es lebensbedrohlich, sondern der Patient muss unmittelbar ad hoc bedroht sein, das heißt seine vitalen Funktionen, und das ist natürlich für gewöhnlich die Atmung und das kardiovaskuläre System. Ja, damit bin ich jetzt schon bei den Mediastinaltumoren. Was oft vergessen wird, dass fast die Hälfte der Mediastinaltumoren eigentlich nur zufällig entdeckt werden, weil man aus anderen Gründen ein Lungenröntgen durchgeführt hat und eigentlich keine Symptome des Mediastinaltumors bestanden haben. In der anderen Hälfte bestehen natürlich klinische Symptome. Und es hängt natürlich davon ab, wo sitzt der Mediastinaltumor, sitzt er im vorderen oder hinteren Mediastinum. Wenn es sich vor allem um Tumoren im vorderen Mediastinum handelt, dann haben die Patienten Husten, Heiserkeit, sie sind respiratorisch beeinträchtigt und zeigen Nasenflügeleinziehungen. Wenn die Brustwand infiltriert wird, kann es zu Schwellungen und Schmerzen kommen. Aber es kann natürlich auch zu Herzbeuteltamponaden mit einem Low Cardiac Output Failure kommen. Und natürlich auch durch ein Superior Vena Cava Syndrom zu Schwellungen im Gesicht und Kopfschmerzen. Was sind die Ursachen? Ich habe es eh schon kurz angesprochen, Kompression der entsprechenden Strukturen und Organe im Thorax, im Bereich des Mediastinums. Dazu gehören natürlich der Respirationstrakt, die Vena Cava Superior, aber es können natürlich auch begleitende Ergüsse auftreten im Perikard, nicht ganz so häufig, viel häufiger im Bereich der Pleura. Hinteres Mediastinum, hier führen Mediastinaltumoren vorwiegend zu neurologischen Beschwerden. Natürlich, wenn sie sehr, sehr groß sind, und ich werde da noch ein Beispiel bringen, natürlich auch zu respiratorischen Problemen. Mediastinaltumoren im hinteren Mediastinum komprimieren natürlich insbesondere die Nervenwurzeln und wenn sie in den Spinalkanal einwachsen, natürlich auch das Rückenmark. Hier sehen Sie noch einmal eine Auflistung der verschiedenen Differentialdiagnosen der Erkrankungen entsprechend dem Bereich des Mediastinums. Ich werde jetzt die Liste nicht durchgehen. Die häufigsten Diagnosen sind natürlich das Non-Hodgkin-Lymphom, der Morbus Hodgkin. Wenn es ums vordere Mediastinum geht, hier sei auch noch der Keimzelltumor erwähnt, ein Mittellinientumor, der auch im Mediastinum auftreten kann. Und wenn man die Diagnosen im hinteren Mediastinum betrachtet, dann sind das klassischerweise natürlich die Neuroblastome oder Ganglioneuroblastome. Ein Patient, der einen Mediastinaltumor hat und respiratorisch beeinträchtigt ist, braucht natürlich eine ganz rasche Diagnose, damit man die adäquate Therapie beginnen kann. Und wir alle, die auf der Onkologie arbeiten und groß geworden sind, haben gelernt, und wissen natürlich, dass in solchen Situationen eine Narkose hochgefährlich sein kann. Nicht die Einleitung der Narkose, sondern die Beendigung der Narkose, weil es dann zu einem Kollaps der Atemwege kommen kann und zu einer respiratorischen Insuffizienz, die tödlich sein kann. Deswegen vermeiden wir natürlich Narkosen bei großen, aber auch kleineren Mediastinaltumoren, die die Atemwege beeinträchtigen. Und versuchen die Diagnose, die wir so rasch brauchen, über minimal invasive diagnostische Verfahren, wenn möglich in Lokalanästhesie, zu etablieren. Und man kann zum Beispiel in Lokalanästhesie einen Pleuraguss punktieren, man kann versuchen, in Lokalanästhesie das Knochenmark zu punktieren. Und ganz selten ist schon sehr lange nicht mehr vorgekommen im St. Anna, aber ich kann mich selbst an zwei Fälle, wo ich das machen durfte, erinnern, kann man auch Feinnadelpunktionen von peripheren Lymphknoten in Lokalanästhesie durchführen. Natürlich braucht man für solche Eingriffe kooperative Patienten, ältere Patienten. Bei jüngeren Patienten ist das alles natürlich nicht so leicht möglich. Deswegen gibt es Alternativen. Man kann mit einer empirischen zytoreduktiven Therapie beginnen. In den allermeisten Fällen ist das ein Corticosteroid. Und reevaluiert die Situation mit einer Bildgebung 48 Stunden danach und kann dann entscheiden, ob man nicht doch jetzt eine Narkose durchführen kann. Ist das auch nicht möglich, so kann man auch den Weg gehen, den Patienten zu intubieren, zu beatmen, dann den operativen diagnostischen Eingriff durchzuführen, sei das eine Lymphknotenresektion am Hals oder eine Operation im Mediastinum. Dann bekommt man eine Diagnose, hoffentlich ganz rasch, behandelt und erst wenn der Tumor kleiner geworden ist und die Atemwege nicht mehr gefährdet sind, extubiert man den Patienten. Das heißt, man führt die Induktionstherapie bei einem intubierten Patienten durch. Das ist kein Fehler, sondern kann wirklich gut möglich sein. Und wir hatten auch in den letzten Jahren immer wieder solche Situationen. Es gibt noch eine Alternative, deswegen hatte ich den Keimzelltumor ganz kurz angesprochen. Wenn man Patienten hat mit einem Mediastinaltumor im vorderen Mediastinum und man sieht deutlich erhöhte AFB- oder Beta-HCG-Werte, so kann man auch mit der Keimzelltumortherapie beginnen, ohne dass man eine Biopsie und Histopathologie gewinnt, weil das AFB- und Beta-HCG und der Mittellinientumor beweisend genug sind. Ja, jetzt komme ich zum Abschluss zu zwei Fällen. Sie sehen hier einen Patienten mit einem riesigen Mediastinaltumor. Was tut man bei so einem Patienten? Der erste Schritt ist, man kann sich das periphere Blut zytomorphologisch ansehen. Wenn man hier keine Tumorzellen, keine Leukämie- oder Lymphomzellen findet, Geht man weiter, der nächste Schritt ist submikroskopisch das periphere Blut zu beurteilen mit Durchflusszytometrie, um eventuell auf sehr niedrigem Niveau die bösartigen Zellen zu detektieren. Falls auch das negativ ist, kommt das zum Zug, was ich vorher schon kurz angesprochen habe. Man kann versuchen, wenn es möglich ist, auch von der Kooperation des Patienten Knochenmark zu gewinnen, in lokaler Anästhesie, wiederum für Morphologie und Durchflusszytometrie. Falls man nicht zur Diagnose kommt, ist der nächste Schritt, wie gesagt, falls möglich, eine Feinnadelpunktion eines Lymphknotens, weil wir hier bei einigen Lymphomen, zum Beispiel Burkitt-Lymphomen oder lymphoblastischen Lymphomen, auch hier mittels Zytomorphologie, Fax, aber auch Fischanalysen die Diagnose innerhalb von 24 Stunden stellen können. Falls auch das nicht möglich, Beginn einer zytoreduktiven Therapie und erst zu einem späteren Zeitpunkt operativer Eingriff, falls natürlich der Tumor kleiner geworden ist. Letzter Schritt, wie schon erwähnt, man kann auch den Weg der Beatmung gehen und hierunter die Diagnose stellen. Ja, dieser Patient hat dann am Ende des Tages ein T-Zell-lymphoblastisches Non-Hodgkin-Lymphom. Wir konnten die Diagnose schon mit dem Punkt Nummer 2 in dieser Liste stellen, nämlich über die Durchflusszytometrie des peripheren Blutes. Wir haben dann zu einem späteren Zeitpunkt eine Lymphknotenresektion am Hals durchgeführt und die Diagnose auch histopathologisch gesichert, haben auch noch die Genetik gewonnen, die in der laufenden Studie stratifizierend ist. Sie alle kennen lymphoblastische Lymphome. Sie treten vorwiegend als T-Zellerkrankungen auf und vorwiegend natürlich im Mediastinum. Hier sehen Sie den Lymphknotenbefall am Hals. Hier sehen Sie das Aussehen der Zellen. Wenn man ein Tupfpräparat macht, also lymphoblastische Zellen. Und hier noch einmal die Kompression der Atemwege ganz am Anfang bei Diagnose. Hier sehen Sie den Response dieses Medizinaltumors schon nach einer Woche Steroid. Sie sehen, wie viel hier weitergeht, allein durch Cortison. Und hier sehen Sie das nahezu normalisierte Mediastinum nach 5 Wochen Remissionsinduktionschemotherapie. Prognose für diese Erkrankung ist ja exzellent mit 80-85% Erstheilungschance. Ja, der zweite und letzte Fall. Sie sehen hier einen Säugling mit einem gewaltigen mediastinalen Tumor, der aber vor allem, wie man rechts sieht, im hinteren Mediastinum sitzt und auch den Spinalkanal infiltriert. Also wir haben ein Baby mit einem Tumor im hinteren Mediastinum. Wir sehen eine Infiltration auf TH3, 4, 4, 5 und 5, 6 mit einer Kompression des Rückenmarks. Man kann dann eben natürlich ad hoc Laborwerte wie NSE, LDH und Ferritin bestimmen, sind aber nicht sehr spezifisch. Natürlich denkt man da auch an einen Neuroblastom und verschickt Harnkatecholamine, die aber eine Woche brauchen. Dieses Kind, dieses Baby war respiratorisch auch massiv beeinträchtigt. Und aufgrund der Ausdehnung des Tumors und auch der ausgeprägten Infiltration der Neuroforamina und der Gefährdung des Rückenmarks haben wir dann entschieden, die Chemotherapie bei diesem Kind sofort zu starten, eine neuroblastomgerichtete Chemotherapie und die Tumorbiopsie erst in einigen Tagen durchzuführen, bevor die Zytopenie, insbesondere die Thrombopenie des ersten Blockes auftritt. Die anderen diagnostischen Ergebnisse oder Dinge, die wir brauchen, die bekommt man alle durch die Biopsie, aber auf die kann man warten. Dazu gehören biologische Kriterien beim Neuroblastom. Die Knochenmarkspunktion kann auch warten und die MPG-Zintigraphie kann man auch vor dem zweiten Therapieblock erst machen. Also da steht man nicht unter Druck. Und wir haben entsprechend den europäischen Guidelines mit einem Carboplatin VP16 begonnen. Die Diagnose wurde später dann durch eine Biopsie gesichert. Säuglingsneuroblastom mit biologisch günstigen Kriterien, nämlich keine N-Myc-Amplifikation, keine Segmentaloperation, sondern nur numerische Operationen. Sie sehen denselben Patienten nach 2 Kursen Carboplatin VP16, exzellentes Ansprechen. Wir sind danach in eine Wait-and-See-Strategie gegangen, weil sich diese Tumoren auch rückbilden können. Sie sehen hier den Patienten nach einem Jahr Follow-up und sehen, dass der Tumor praktisch vollständig verschwunden ist. Die Prognose ist auch hier hervorragend. Ja, was ist die Take-Home-Message meines kurzen Vortrags zu Mediastinaltumoren? Diagnostik und Management dieser Tumoren kann sehr, sehr herausfordernd sein. Und daher darf und soll das nur an einem tertiären Zentrum erfolgen und hier auch nicht nur durch einen Mann oder eine Frau, sondern immer multidisziplinär mit der Intensivstation, mit den Anästhesisten, mit den Onkologen, mit den HNO-Ärzten, wenn man überlegt, auch periphere Lymphknoten anzugehen, weil nur das ermöglicht eine adäquate Diagnose und so wie der Georg schon ganz am Anfang gesagt hat, eine adäquate Risk-Adapted Curative Therapy, die zu diesen exzellenten Ergebnissen in der Kinderonkologie geführt hat. Ja, vielen Dank. Das war es von meiner Seite. War ein kurzer Einblick in onkologische Notfallsituationen bedingt durch Mediastinaltumoren.